In einem Gespräch mit den Pharisäern und Sadduzäern hat Jesus sie mal auf einen groben Fehler angesprochen, den sie tun. Nämlich ihren Umgang mit den Zeichen der Zeit. Im Matthäus-Evangelium lesen wir diese Begebenheit, Matthäus 16, Verse 2 und 3. Und er sagt zu den Pharisäern: Des Abends spricht ihr, es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot. Und des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen. Könnt ihr dann nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Das war ein Fehler von ihnen, der zu großen Konsequenzen geführt hat. Sie haben nämlich die Zeichen der Zeit nicht erkannt und somit Jesus Christus als Messias nicht angenommen, auf denen das Volk insgesamt seit Jahrtausenden gewartet hat. Und ich habe mir die Frage gestellt: Kann das sein, dass auch wir heute in der Gefahr stehen, die Zeichen der Zeit nicht zu erkennen und dementsprechend auch das Anliegen Gottes mit uns heute zu verkennen und alles andere als den Plan Gottes in unserer Zeit hier zu leben und zu erfüllen? Das Wort Gottes sagt uns einiges dazu. Der Text, den ich heute mit euch anschauen möchte, macht nicht nur eine Zeitangabe, sondern zeigt, wie wir in unserer besonderen Zeit und Situation das Richtige tun, die richtigen Schlüsse ziehen, das Richtige tun und damit Gott verherrlichen. Wir lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt untereinander eine innige Liebe, denn die Liebe wird eine Menge Sünden bedecken. Seid gastfreundlich zueinander, ohne Murren, und dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dann als Gottes Reden. Wenn jemand dient, dann aus der Kraft, die Gott schenkt, damit in allen Dingen Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unser Text beginnt mit einer deutlichen Zeitansage. Vers 7: Aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Die meisten der Ausleger, der Bibelausleger, sind sich darüber einig, dass mit Jesus damals nicht nur die Gnadenzeit, die Zeit der Gemeinde, eingeläutet wurde, sondern auch die letzte Phase der Existenz dieser Erde angeläutet wurde. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 20, lesen wir dazu, über Jesus heißt es dort, also dass er vorher ausersehen war, vor der Grundlegung der Welt, aber in den letzten Zeiten um euretwillen offenbart wurde. Die Elberfelder Übersetzung sagt, in den letzten Tagen euretwillen offenbart wurde. Die Zeitansage in Vers 7 war also schon damals zutreffend, als Petrus seinen Brief schrieb. Umso mehr ist sie heute, knappe 2000 Jahre später, brandaktuell. Ja, es gab immer wieder Skeptiker, die gesagt haben, wo bleibt denn das Kommen Jesu Christi, von dem ihr so ausgiebig spricht? Und sie haben es angezweifelt und hinterfragt. Aber diesen Skeptikern gibt das Wort Gottes eine klare Antwort. In 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9 lesen wir, der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zu Buße findet. Die Zeit der Gnade, laut der Zeitzeichen und laut dem Wort Gottes, geht mit rasanten Schritten auf sein Ende zu. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, gibt Jesus eine ausführliche Antwort auf den Jüngern auf die Frage nach den Zeichen der Endzeit. Und ich will es jetzt der Zeit halber nicht im Einzelnen vorlesen, aber ich habe es zusammengefasst in Punkte. Als erstes nennt Jesus die Gefahr der Verführungen in der letzten Zeit. Als zweites beschreibt er Kriege und Kriegsgeschrei und ethnische Konflikte, Vers 6. Dann geht es um Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben, die sich häufen, im Vers 7. Und im Vers 8 bis 10 geht es um Verfolgungen um Namen Jesu Christi willen. Und das Erkalten der Liebe unter den Christen infolge der Ungerechtigkeit, die zunimmt. Gegenseitiger Verrat und Spaltungen. Und fünftens, das Evangelium soll in allen Ländern, allen Menschen verkündet werden. Danach soll das Ende kommen. All diese Dinge und viele andere mehr sollen die letzte Phase der Existenz dieser Erde dominieren, mit zunehmender Tendenz. Und das können wir heute, wenn wir offene Augen haben, mit Sicherheit feststellen. Verführungen gab es schon immer, aber noch nie gab es diese Fülle an Ideologien und religiöser Vielfalt, wie man das nennt, und eigentlich Verwirrung wie heute. Durch das Zeitalter der Information ist das ja alles sehr gut zugänglich. Diese Fülle an Verführungsmöglichkeiten gab es mit Sicherheit noch nie. Informationen über ethnische Konflikte und Kriege und das Kriegspropaganda dominieren in unseren Nachrichten. Man möchte es ausschalten und nicht mehr hören. Bekannte Krankheitserreger mutieren und werden antibiotikaresistent. Neue Krankheiten stehen auf und überfordern die Mediziner. Die Maßnahmen erreichen bis dahin nie dagewesene Ausmaße. Die Verfolgung der Christen gehört in vielen Ländern zum Staatsprogramm, zum Regierungsprogramm. Und eine gute Nachricht als Ausnahme: Das Evangelium ist in den meisten Ländern dieser Welt schon verkündet worden. Auch wenn noch viele Sprachgruppen und Menschen für Christus und für das Evangelium erreicht werden müssen. Aber das meiste dort ist schon getan. All diese Dinge und Entwicklungen sind sichere Zeichen der Zeit. Und es gibt noch viele andere. Aber ein Zeichen wird von den meisten Auslegern als das Superzeichen genannt, nämlich die Wiedergeburt des Staates Israel. Das ist etwas völlig Neues und Einmaliges. Wir lesen darüber im Propheten Jeremia, Kapitel 30, die Verse 18 bis 24. So sagt der Herr: Sieh, ich will die Gefangenschaft der Zelte Jakobs wenden und mich über seine Wohnungen erbarmen, und die Stadt soll wieder auf ihren Hügel gebaut werden und der Palast an seiner Stelle stehen. Und es soll dort Es sollen von dort Dankeslieder und Freudengesang ausgehen. Denn ich will sie vermehren und nicht vermindern. Ich will sie herrlich machen und nicht geringer. Ihre Söhne sollen wie früher sein und ihre Gemeinde vor mir gedeihen. Denn ich will alle ihre Unterdrücker heimsuchen. Und ihr Fürst soll von ihnen abstammen und ihr Herrscher aus ihrer Mitte kommen und er soll mir nahe sein. Denn wer ist der, der sich mir mit willigem Herzen naht, sagt der Herr. Und ihr sollt mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Siehe, es wird ein gewaltiger Sturm des Herrn mit Zorn kommen. Ein schreckliches Unwetter wird auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Der grimmige Zorn des Herrn wird nicht nachlassen, bis er getan und ausgerichtet hat, was er im Sinn hat. Zu der letzten Zeit werdet ihr es erfahren. In den letzten Tagen, sagen andere Übersetzungen, werdet ihr das erleben. Wir leben in diesen letzten Tagen. Israel ist seit 1948 vollständig als Staat dort etabliert, und zwar an dem Ort, wo er hingehört. Und er wird zunehmend von seinen Feinden bedroht und auch zunehmend von seinen Freunden im Stich gelassen. Das Ende aller Dinge ist uns gute 2000 Jahre näher als den Menschen damals, die den Petrusbrief aktuell gelesen haben und bekommen haben. Achten wir auf die Zeichen der Zeit? Verstehen wir diese Zeichen? Was macht es mit uns? Zu welchen Konsequenzen führt das in unserem Leben? Was machen wir daraus, aus diesen Zeichen der Zeit? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Die Zeitgenossen von Noah haben ihre Zeitzeichen ganz einfach ignoriert, sich darüber lustig gemacht. Aber schon bald haben sie es bitter bereut. Ignorieren ist keine Option, keine gute Option für kluge Menschen. Aber auch in Panik zu geraten, das ist keine biblische Reaktion. Und das Erste, was das Wort Gottes uns in unserem Abschnitt angesichts der letzten Tage nahelegt, ist Nüchternheit und Besonnenheit zum Gebet. Vers 7. Ohne ein intaktes Leben, Gebetsleben, ist sowieso keine gute Beziehung mit Gott möglich. Und auch kein gesegneter Dienst. Und eine echte Nachfolge ist ohne ein gutes Gebetsleben absolut unmöglich. In den letzten Tagen ist das ganz besonders wichtig. Was heißt denn Nüchternheit und Besonnenheit im Gebet? Es ist wichtig zu sagen, dass Gott unser liebender Vater ist und wir alle Zeit zu ihm so kommen dürfen, wie wir sind. Und er nimmt uns an und er hört auf uns. Er hält seine Hand über uns. Aber es ist auch sehr wichtig, zur gleichen Zeit zu beachten, das gehört zu Nüchternheit und Besonnenheit, dass er der Schöpfer und der Herr dieser Welt ist, der diese Welt ins Leben gerufen hat, der sie geschaffen hat, der einen ganz konkreten Plan mit dieser ganzen Welt hat, aber auch mit deinem und meinem Leben. Es gehört zu Nüchternheit und Besonnenheit, zu wissen, mit wem wir dort reden. Das bringt eine gesunde Spannung in unser Gebetsleben und wir schlafen nicht so schnell ein, übertrieben gesagt. Gebet ist eine Zeit, in der wir das Herz Gottes suchen und er unser Herz sucht. Wir suchen seine Aufmerksamkeit und er sucht unsere. Wir suchen seine Kraft und er behandelt während des Gebetes unsere schwachen Stellen und verbindet sie und heilt sie, damit wir wieder stark werden. Die letzten Tage dieser Welt machen ein intaktes, wachsames und nüchternes Gebetsleben unentbehrlich, zu einer absoluten Notwendigkeit. Denn es wird kein Spaziergang sein. Die Gefahr, verführt zu werden und die Last der Verfolgung und der Abweisung von der ganzen Gesellschaft, die meinen wird, dass sie Gott dient, wenn sie uns tötet, diese Last können wir nur in der wirklichen Kraft Gottes überstehen. Gottes Plan mit seiner Gemeinde in der letzten Zeit ist aber noch weit mehr als das Bestehen und Überstehen. Er möchte, dass wir in der letzten Zeit ganz besondere Lichter in dieser Welt sind. Ein Hinweis auf seine Gnade und Güte. Und dass durch uns bis zum letzten Augenblick noch Menschen gerettet werden, die die Gnadenzeit dabei sind zu versäumen. Gott braucht auch in der letzten Zeit Menschen, die unabhängig von allen Bedingungen und Umständen in aller Liebe und in aller Treue zu ihm halten, an ihm festhalten und genau das tun, was sein Wille ist. Und das können wir nur aus einem echten Verhältnis mit ihm. Gebet ist darin absolut notwendig. Es ist aber auch zur gleichen Zeit ein Indikator unserer Beziehung zu ihm. Wir brauchen ein nüchternes und besonnenes Gebet. Wir brauchen ein echtes und gutes Verhältnis mit Gott. Aber wir brauchen auch ein gutes und echtes Verhältnis miteinander. Im Vers 8 lesen wir: Vor allem aber habt untereinander innige Liebe, denn die Liebe wird eine Menge Sünden bedecken. Andere Übersetzungen sagen: Vor allem aber habt untereinander eine beständige, eine stabile Liebe. Die Liebe der Kinder Gottes zueinander zeigt, dass sie zu Gott gehören. Die Liebe der Kinder Gottes zueinander ist das wichtigste Erkennungsmerkmal der Gemeinde und der Kinder Gottes in dieser Welt. Diese Liebe wird durch den Heiligen Geist in unsere Herzen gelegt und sie wird durch den Geist Gottes dort entfaltet. Aber genauso wie der Glaube eine Gabe Gottes ist, aber unserer Pflege und unseres Einsatzes, Investitionen bedarf, genauso ist es auch mit der Liebe. Sie muss entfaltet werden. Liebe kann nicht befohlen werden, nein. Aber es wird uns hier empfohlen, einander in beständiger Liebe zu begegnen. Wir können dort vieles tun. Echte Liebe zueinander erfordert innere, bewusste Arbeit, Entscheidungen und ein Durchhaltevermögen. Aber ohne echte Liebe zueinander in der Gemeinde wird das ganz besonders in der letzten Zeit nicht gehen. Liebe ist mehr als nur halbwegs gute Pflichterfüllung. Die Liebe befähigt uns dazu, den anderen zu sehen, ihn anzunehmen, zu ihm zu halten, uns für den Nächsten zu interessieren, ihm zu helfen, Gemeinschaft zu suchen und zu bieten. Liebe zueinander in der Gemeinde ist wunderschön und sie wirkt Wunder. Aber genau das wird in der letzten Zeit die Zielscheibe des Feindes sein. Und je näher wir zum Ende der Tage kommen, desto mehr wird er in dieser Hinsicht wüten und die Liebe strapazieren. Die Schwachstelle sind wieder mal wir selbst, die Kinder Gottes, Christen. Und es ist Tatsache, dass wir uns alle einander gegenüber versündigen. Das müssen wir nüchternerweise einsehen. Wie kann denn die Liebe in der Gemeinde aufrechterhalten werden? Es muss immer wieder ganz bewusst zu dieser Entscheidung zurückgekommen werden. Und daran muss festgehalten werden. Wir müssen einander vergeben. Wir müssen einander um Vergebung bitten und in Liebe zusammenhalten. In der Liebe zu leben heißt nicht, Sünde zu tolerieren oder zu verdrängen oder unter den Teppich zu kehren, sondern einen guten Weg zu finden, Sünde beim Namen zu nennen, sie zu bereinigen, ohne einander aufzugeben oder zu verlieren. Das Zusammenleben in der Gemeinde in der letzten Zeit wird maßgeblich davon abhängen, wie viel Liebe wir füreinander aufbringen. Wie steht es um deine Liebe zu deinen Geschwistern in der Gemeinde, zu Christen allgemein? Die Liebe Christi drängt uns, so vieles in dieser Welt zu verlassen und in Kauf zu nehmen und zu investieren, um Menschen zu erreichen, die noch nicht errettet sind. Genau dasselbe tut die Liebe Christi. Sie drängt uns zur Liebe zueinander. Wie viel bist du bereit, in die Liebe zu deinen Geschwistern in deiner Gemeinde zu investieren? Die Liebe zueinander findet kreative Wege, ausgedrückt zu werden. Und wir lesen im Vers 9, seid gastfreundlich zueinander ohne Muren. Gastfreundschaft ist Ausdruck der Liebe. Und es ist klar, dass die Gastfreundlichkeit heute bei uns eine ganz andere Rolle und ganz anders aussieht wie damals im Nahen Osten. Die Menschen waren viel mehr darauf angewiesen, einen Übernachtungsplatz zu bekommen, denn zu Fuß reist man bekanntlich länger als mit Auto oder mit Flugzeug. Da ist man wirklich darauf angewiesen, dass jemand die Tür öffnet. Außerdem gab es damals durch die Verfolgung bei Christen ganz besonders viele Flüchtlinge. Und da war die Gastfreundlichkeit eine Notwendigkeit und war ein großer und notwendiger Dienst, ohne dem die Gemeinde nicht auskommen würde. Nicht selten wurde das Letzte miteinander geteilt in der Gastfreundlichkeit. Es gab viele gute Erfahrungen und es war bereichernd, aber es gab auch sehr viel Arbeit und Mühe. Und es gab mit Sicherheit auch Risiken, wenn man Christen beherbergt hat, denn sie wurden verfolgt. Und nicht selten hat man vielleicht eine negative Erfahrung gemacht mit den Gastgebern oder mit den Gästen. Das ist mit Sicherheit alles dabei gewesen. Und das ist kein Wunder, dass es auch mal zu viel wurde, jetzt jemanden noch schon wieder zu beherbergen, Gäste aufzunehmen. Aber wir, wenn nicht Christen, sollten füreinander die Türen der Herzen und der Häuser öffnen. Man wäre sonst verloren. In den Gemeinden in der Sowjetunion war dieser Dienst auf einem sehr hohen Niveau. Und nur eine Geschichte dazu erzählt von Bruder Sisow, einem langjährigen Ältesten in Frunze, in Bischkek, in Kirgisien, von damals. Er war unterwegs beruflich mit einem Kollegen, der atheistisch und kommunistisch eingestellt war. Und sie waren in einer fremden Stadt, wo sie niemanden kannten. Und wie es kommen sollte, haben sie Christen gefunden, durch einen Zufall, wie man so schön sagt. Und die Christen haben sie natürlich zur Übernachtung zu sich genommen und mit einem schönen Abendessen bewirtet. Und am Morgen, nach einer guten Nacht, als sie aufgewacht sind, waren die Gastgeber nicht da. Aber ein Zettel war da und dort stand, etwas zum Frühstücken gibt es im Kühlschrank und Geld, wenn ihr braucht, ist in der Schublade. Es ist keine Seltenheit. Ich persönlich habe Gastfreundschaft dort bei völlig unbekannten Menschen in Anspruch genommen. Und wir durften als Familie einige Menschen in unserem Haus aufnehmen. Unter anderem sind Kontakte entstanden. Christliche Soldaten, die in unserer Stadt gedient haben, die kamen aus der Ukraine, aus Moskau, wo auch immer. Und es war ein gesegneter Dienst, der einen großen Segen in meinem Leben hinterlassen hat, wo man sich gegenseitig zum Segen war. Auch heute ist bei uns Gastfreundschaft ein edler Dienst und ein segensreicher Dienst. Und es bleibt auch heute mit viel Arbeit verbunden. Aber ich denke schon, dass es heute für uns einfach ist, Gastfreundlichkeit zu üben. Und meistens bleiben die Gäste nicht übernachten. Also das sind Erleichterung, sage ich mal so. Machen wir diesen Dienst ganz bewusst? Sind wir gute Gastgeber? Ich wünsche uns, dass wir diesen Dienst neu ins Auge fassen. Es kommt bestimmt die Zeit, weil wir in den letzten Tagen leben, wo wir selber vielleicht Flüchtlinge sein werden und auf die Gastgeberschaft angewiesen sind. Wer weiß? Ich denke schon. Gastfreundlichkeit ist keine Improvisation, sondern Teil des Planes Gottes für seine Gemeinde. Es ist kein Luxus, sondern ein Dienst, eine Notwendigkeit. Wir sollen einander dienen mit den Gaben, die Gott uns gibt, wie wir in der Kindergeschichte gehört haben. Wir sollen das, was Gott uns gegeben hat, an Gott weitergeben, an Geschwister weitergeben. Das, was ihr den Geringsten getan habt, habt ihr mir getan, sagt Jesus, wie wir gehört haben in der ersten Predigt. In Vers 10 lesen wir: Und dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Hast du ein Haus oder eine Wohnung? Dann hast du Potenzial, diesen Dienst zu machen. Mache den ersten Schritt. Lade Menschen ein, nicht unbedingt aus deinem Freundeskreis, und du wirst interessante und gute Erfahrungen machen. Und wie schön ist das, in der Tischgemeinschaft miteinander das Evangelium auszutauschen. Und manchmal sind das nicht Christen, die bei uns einkehren. Wie schön ist das, dort Zeugnis zu geben über Jesus Christus und das Evangelium in dieser Weise weiterzugeben. Menschen, denen wir unser Herz und Haus geöffnet haben. Gastfreundschaft ist nur einer der Diensten, wie wir uns gegenseitig zum Segen sein können. Was ist deine Gabe? Womit bringst du dich ein? Womit verherrlichst du Gott? Wie hier schon erwähnt wurde, es ist eine wirklich breite Palette. Und was man mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, keiner von uns in der Gemeinde ist ohne eine einzelne Gabe. Keiner. Absolut. Wenn du von Christus erleuchtet und in die Gemeinde geführt worden bist, dann hat er dir eine Gabe gegeben. Bring dich ein. Auch wenn du es nicht weißt, welche Gabe, dort, wo die Notwendigkeit ist, mach den ersten Schritt und du wirst dich wundern. Er wird dich eines Tages in den Dienst führen, den er von dir erwartet, den er eines Tages belohnt, weil nur du diesen Dienst tun konntest. In Vers 11 lesen wir über eine weitere Art des Dienens. Und wenn jemand redet, dann als Gottes Reden. Und wenn jemand dient, dann aus der Kraft, die Gott schenkt, damit in allen Dingen Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Wort Gottes ist das zentrale Element des Glaubens. Deswegen muss die Predigt die zentrale Rolle im Gottesdienst, das zentrale Element im Gottesdienst sein. Und so leben wir das als Gemeinde. Wenn jemand diese Gabe hat und mit dieser Aufgabe der Predigt in der Gemeinde beauftragt ist, ist das ein sehr großes Vorrecht, aber auch eine besondere Verantwortung. Denn es muss nicht nur im Namen Gottes geredet, gepredigt werden. Und es muss nicht nur über Gott gepredigt werden, sondern das, was du sagst, muss tatsächlich Wort Gottes, Aussprüche Gottes sein, wörtlich. Das geht nur, wenn Gott uns dazu bevollmächtigt, wenn er uns seine Kraft gibt. Von uns aus sind wir unfähig, das zu machen. So ist das übrigens auch mit jedem anderen Dienst. Dienste sollen aus der Kraft Gottes geschehen, nicht aus unserer Kraft. Und dort sehen wir, wie notwendig dieses enge Verhältnis mit Gott ist im Gebet. Ohne dem geht gar kein Dienst im Sinne Gottes und im Sinne dieses Wortes. Und deswegen, wenn wir den Dienst im Namen und in der Kraft Gottes tun, kommt auch alle Ehre und Herrlichkeit nur auf Gott zu. Wir sind schwache Menschen, die getan haben, was sie zu tun schuldig waren. Wir sind die Knechte Gottes. Aber er tut den Dienst und er wird verherrlicht. Genau das ist unsere Berufung. Und sie ändert sich auch nicht in den letzten Tagen. Mitten in einer Welt, die sich durch den Betrug der Sünde zugrunde richtet, durch die Gnade und die Kraft Gottes und durch seine Liebe und in seiner Liebe das Evangelium, das Gute, die gute Nachricht zu bezeugen, bis er uns in seine Ewigkeit zu sich holt. Das Ende aller Dinge ist heute knappe 2000 Jahre näher gekommen als den Zeitgenossen von Petrus. Möge Gott uns helfen, die Zeichen der Endzeit zu erkennen und mit aller Nüchternheit und Besonnenheit seinem Plan zu entsprechen mit unserem ganzen Leben. Amen.